Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir blicken jetzt hier in der Sportshow zurück auf den Confed Cup, auf den zweiten Spieltag, um genau zu sein. Fassen zusammen, was in Gruppe A und Gruppe B an diesem zweiten Spieltag alles so passiert ist und wie vor allen Dingen dann auch die Gruppenkonstellationen aussehen vor der dritten und entscheidenden Runde, die ja dann heute losgeht und wo sich dann die Tabellenkonstellation dann am Ende erweisen wird. Bei uns wieder unser internationaler Fußballexperte, der Maximilian Hubert. Hallo Max.
Hallo.
Starten wir doch mal bei unserem Rundlauf durch die beiden Gruppen nochmal in der Gruppe A und blicken zurück auf das Duell Russland gegen Portugal. Ist ja schon ein paar Tage her, dass es stattgefunden hat. Entschieden wurde es auf jeden Fall durch ein Kopfballtor von Cristiano Ronaldo schon in der 8. Minute und die Verletzung des Dortmunders Guerrero, die hat dann auch noch für Schlagzeilen gesorgt, weil vor allen Dingen hinterher ziemliche Verwirrung war. Bruch, nicht Bruch. Am Ende stellte sich raus, wohl kein Bruch beim Dortmunder. Trotzdem eine kleine Pause wird er auf jeden Fall einlegen müssen. Max, zum Spiel Russland-Portugal. Portugal früh in Führung und am Ende der verdiente Sieger. Wie hast du es gesehen?
Der verdiente Sieger definitiv. Also ich weiß nicht, was die Russen vor allem in der ersten Halbzeit geglaubt haben, wie sich dieses Spiel entwickeln wird. Wir haben ja schon im ersten Spiel gesehen, dass Portugal nicht so versessen drauf ist, das Spiel zu übernehmen, sondern lieber wie schon bei der Europameisterschaft defensiv die Räume verengt und dann schnell kontert. Mit so Spielern wie Cristiano Ronaldo und der allgemeinen Qualität im Angriff kann man das auch richtig gut machen. Aber die Russen haben vor allem vor der Pause sich tief in die eigene Hälfte zurückgezogen und selbst ab der Mittellinie nur sehr, sehr zögerlich attackiert. Portugal hatte da absolut keine großen Probleme damit. Führung in der 8. Minute, da kann Bernardo Silva 35 Meter vor dem Tor in aller Ruhe den Ball vom rechten auf den linken Flügel schlagen. Rafael Guerrero geht 10, 15 Meter, wird auch nicht richtig angegriffen, schlägt eine präzise Flanke Richtung zweiten Pfosten. Kudryashov verschätzt sich, hinter ihm lauert Cristiano Ronaldo und dass er Kopfbälle machen kann, das wissen wir auch schon lange. Keine Chance für Akinfeev, 8. Minute 1-0. Das war die erste richtige Torszene und viel mehr sollte es in der ersten Halbzeit nicht mehr geben. Portugal hat das Geschehen klar beherrscht, keine Reaktion der Russen. 32. Minute, kleine Chance durch Cristiano Ronaldo in der Offensive dagegen von der Spornaja. Ein kleines Lebenszeichen ganz kurz vor der Pause, aber das ist eine Gelegenheit, wenn man dies so betiteln darf. Schreibt man dir schon mehr zu, als sie eigentlich war. Zweite Halbzeit auch war weiterhin Portugal klar am Drücker, hat Glück in der Szene, also die Russen, dass Akinfeev gegen den Kopfball von André Silva einen wirklich starken Reflex auspackt, 5 Minuten nach Wiederbeginn. Fernschuss von Cedric, Cristiano Ronaldo, 2 Gelegenheiten, wo er den Ball nicht perfekt aufs Tor bekommt. Also nicht unbedingt so, dass man jetzt Chance um Chance hatte, aber das 2-0 war definitiv drin. Nach so ungefähr 65 Minuten haben dann die Russen auch endlich mal sich nach vorne gewagt, ein paar Halbchancen gehabt, wo die Präzision bei den Flanken ein bisschen gefehlt hat, wo man dachte, da könnte was draus werden, aber so richtig was zum Festhalten, dass das jetzt eine Chance war, gab es nicht. Auch für Portugal haben die Räume nicht mehr so ganz gereicht, es fehlte immer die Präzision, gerade im letzten Zuspiel, beim vorletzten Zuspiel oder dann letztendlich im Abschluss. Das Bemühen war, den Russen dann nicht mehr abzusprechen, das war aber dann letztendlich viel zu wenig, viel zu spät, wie man so schön sagt. In der Nachspielzeit dann eine Flanke von Gigia, die verunglückt, wo Rui Patricio auf Nummer sicher geht, Eliseo Kletan zur Ecke, nach der kommt nochmal Gigia, der aufgerückte Innenverteidiger zum Kopfball, zielt aber einen Stock dann zu hoch. Das war die beste Gelegenheit, man muss leider auch sagen, über 90 Minuten die einzige Gelegenheit für die Russen. Und auch wenn jetzt das Chancenplus von Portugal nicht erdrückend ist, ist dieses 1-0 ein absolut verdienter Sieg, der die Russen natürlich fürs letzte Gruppenspiel massiv unter Druck setzt.
3 Punkte, die Russen auf Platz 3, die Portugiesen mit 4 Punkten auf Platz 2 und die Russen müssen jetzt im Endspiel dieser Gruppe sozusagen, für sie zumindest, gegen die Mexikaner ran. Die sind Tabellenführer, haben jetzt auch 4 Punkte nach dem Sieg gegen Neuseeland, den sie mit 2-1 eingefahren haben. Wood, der hatte zunächst die Führung für den Underdog in der 42. Minute gebracht, kurz vor der Pause. Dann kam aber der Doppelschlag von Jimenez und Peralta in der 54. und 72. Minute, der dann das Spiel doch noch zugunsten von Mexiko ausschlagen ließ. Die Neuseeländer frech begonnen oder hat Mexiko da auch irgendwo vielleicht den Underdog ein bisschen unterschätzt?
Ein bisschen unterschätzt könnten sie Neuseeland durchaus haben. Also Juan Carlos Osorio ist ja durchaus dafür bekannt, dass er mal rotiert. Aber 8 Wechsel in einer Startelf, die gegen Portugal ganz gut überzeugt hat, auch wenn man so Qualität hat wie Mexiko im Kader, denn es war jetzt kein Spieler dabei, den ich jetzt sagen würde, es sinkt massiv im Niveau ab. Sicherlich haben solche wie Javier Hernandez, der jetzt mal auf der Bank geblieben ist, oder Guardado nochmal eine Stufe über ihren Mitspielern. Aber es ist jetzt nicht so, dass das für Neuseeland nicht hätte reichen sollen. Oder zumindest hat man das wahrscheinlich gedacht. Denn den All Whites muss ich ein Riesenkompliment machen. Nach diesem relativ blutarmen, harmlosen und auch defensiv unsicheren Auftritt gegen Russland war das Neuseeland, das ich 2010 bei der WM gesehen habe. Und das war ein Neuseeland, das in den Playoffs gegen den Südamerika-Fünften zumindest eine kämpferische Chance hat und diese Begegnungen so gestalten kann, dass man seine Wettbewerbsfähigkeit definitiv unter Beweis stellen kann. Mhm. Frech vom Beginn an, Wiedergutmachung, ob man das jetzt leisten wollte, kann, weiß ich jetzt nicht ganz. Viel, viel zielstrebiger im Spiel nach vorne, nicht lange gefackelt, auch mal richtig schön ein paar Pässe zusammengespielt. Also nicht nur lange Bälle auf Wood, die gab es natürlich weiterhin, aber ansonsten auch im Passspiel sich enorm verbessert. Mexiko hat versucht dagegen zu halten, gerade über die schnellen Außen, Jürgen Damm auf rechts, den deutschstämmigen Mexikaner und Javier Aquino auf links, der später dann noch sehr sich entscheidend in dieses Spiel einbringen sollte. Aber auch da muss man sagen, Neuseeland stark verbessert, Räume besser geschlossen, Hereingaben geklärt. Halbchancen für Mexiko, keine so richtig gute, in der 13. am ehesten noch, als sich da Dos Santos und Peralta gegenseitig behindert haben. Für Neuseeland Gelegenheiten durch Standards, einige Kopfbälle, die jetzt auch nicht unbedingt hundertprozentige Chancen waren, aber zumindest gute Tornäherungen waren und man das Gefühl hatte, der Nächste könnte vielleicht wirklich zum Treffer reichen. 27. Minute haben wir dann die erste Szene in einer Partie, die ja, etwas komisch zu bewerten, weil es war jetzt kein richtig hartes Spiel. Nach der Pause dann ist ein bisschen mehr Hektik reingekommen. Aber es war wieder so eine Linie bei den Schiedsrichtern. Dieses Mal war es Herr Kasama aus Gambia zu erkennen, die man schon ein bisschen bei der WM und auch teilweise bei der Euro gesehen hat. Man ist sehr zögerlich, Karten zu verteilen bei einigen taktischen Einsteigen, bei einigen Fouls, in denen der Ball schon weg ist und man nochmal auf den Fuß tritt. Also ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dieser Linie, die man pfeift. In der Szene hat sie noch nicht so richtig reingewirkt. Wood und Salcedo, der Neufrankfurter, leisten sich so ein kleines, ich würde nicht sagen Gerangel, so eine Art Zusammenstoß. Wood bearbeitet ihn schon ein bisschen. Salcedo geht zu Boden, hält sich die Schulter, hat sich ein bisschen mehr beim Fallen verletzt, so hat es denn anscheinend, ist auf jeden Fall für ein paar Sekunden aus dem Spiel. Ist nicht bei Wood, der den Ball serviert bekommt von McLinchey. Wood steht frei vom Keeper Talavera. Scheitert aber an diesem, der die Szene verhindert. Auf der Bank flippt Osorio völlig aus, lässt einige sehr deutliche und sehr unschöne Worte in Richtung neuseeländischer Bank fallen. Nach dem Motto, man hätte da den Ball ins Aus spielen müssen. Ja, wir haben solche Szenen schon dutzende Male diskutiert. Es ist nicht die Verantwortung der angreifenden Mannschaft, den Ball ins Aus zu spielen, wenn jetzt jemand verletzt ist. Es war jetzt nicht so, dass Salcedo am Boden lag und sich den Kopf gehalten hat mitten im Spielbereich. Er lag ein bisschen verschräg im Strafraum drin. Und dass man bei so einem Turnier diese Chance nutzen will, und wenn man dann den Ball erst ausspielt und er hat gar nichts, ist auch wieder dumm. Ist die Aufgabe des Schiedsrichters, wenn er denkt, dass es so eine Art Verletzung ist, das zu unterbrechen, ist natürlich nicht schön für Mexiko, wenn der direkte Gegenspieler fehlt. Letztendlich ist nichts draus geworden, außer für Salcedo, der wirklich mit der Trage vom Platz gebracht werden musste, wahrscheinlich sich doch etwas schlimmere Verletzung zugezogen hat. Aber das war schon mal die erste Szene, wo man in diesem Partie richtig Aufregung hatte. Danach schleppt sich Mexiko in so richtig Richtung Pause. Immer Offensive geht weiterhin wenig, defensiv auch nicht überragend. Und 42. Minute dann Araujo erobert erst einmal den Ball, spielt ihn dann aber direkt in die Füße von Lewis, der 25 Meter vor dem Tor ganz schnell schaltet, gedankenschnell durchsteckt für Wood. Der ist wieder frei vor Talavera und diesmal lässt dieser Top-Torschütze aus der englischen zweiten Liga dem Keeper keinerlei Chance vor Ende zur durchaus verdienten Pausenführung für Neuseeland, die eine der besten Halbzeiten unter ihrem Trainer, also seit ein paar Jahren gespielt haben, wie sich später die Medien aus Down Under geäußert haben, kann ich mich durchaus anschließen von dem, was man gezeigt hat. Das war Neuseeland, das bei solchen Turnieren mindestens den Gegner ärgern kann. Ja, 42 Minuten, es hat ein Donnerwetter bei Mexiko in der Pause gegeben, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt drängen sie aus dem Ausgleich, jetzt kriegen sie es hin, dass sie mit ihren Außenspieler Aquino und Co. immer wieder für Schnelligkeitsvorteile auf den Flügeln sorgen, bis zur Grundlinie vordringen und dann entweder die Flanke oder den Rückpass bringen. Marinovic noch stark gegen Aquino, Dos Santos zielt zu hoch. Dann aber quasi eine Kopie der Szene des 1:0, wieder Lewis für Wood. Herrliches Zuspiel diesmal über die Abwehr hinweg, ohne Fehlpass des Gegners vorausgehend. Er braucht allerdings einen Ticken zu lange, um diesen Ball unter Kontrolle zu bringen, um sich zu entscheiden, was er macht. Talavera stürzt sich entgegen und wischt ihn den Ball vom Fuß. Das hätte ganz, ganz ins Auge gehen können für Mexiko. Das 2:0 war eine Sekunde ganz nahe. Und so steht es eine Minute später 1:1. Wieder ist es Aquino, der von links in die Mitte zieht, für Fabian einsetzt. Der leitet weiter mit einer Bewegung, Querpass zu Jimenez. Und das war ein Traumtor, was er macht. Dreht sich um die eigene Achse, zieht vom 16er aus ab ins linke obere Eck. Marinovic ist mit einer Hand dran, aber der Schuss hat viel zu viel Wucht, als dass er da was ausrichten könnte. Wirklich herrlicher Treffer. Zeitpunkt natürlich nicht unverdient, denn das war schon gewaltigen Druck, den Mexiko da entfacht hat. Aber der Druck war danach wieder weg. Er war aufgebraucht scheinbar. Zwar ging es weiterhin gerade über diese Außenposition, die man wirklich betonen muss, denn das war druckvolles Spiel, das war richtig Schnelligkeitsspiel. Jürgen Damm ist ja angeblich der zweitschnellste Spieler der Welt. Es ist immer so eine Frage, wer misst das? Aber auf jeden Fall hat er eine wahnsinnige Grundschnelligkeit. Auch Aquino ist nicht nur schnell, sondern auch absolut trickreich. Also da hat man gesehen, das waren beide Spieler, die jetzt gegen Portugal nicht in der Startelf waren, die aber hier, und das lag jetzt nicht nur am Gegner, richtig gezeigt haben, dass sie gute Alternativen sind. Aber die All Whites haben sich zurückgekämpft, auch wieder mal offensiv in den einen oder anderen Nadelstich gesetzt und die Partie war zu diesem Zeitpunkt wirklich ausgeglichen. Dass in der 72. Minute das Siegtor für Mexiko fällt, war auch ein bisschen glücklich. Da gab es wieder im Mittelfeld so einen Zweikampf, wo ich gerne mehr als eine Zeitlupe gesehen hätte. War das jetzt Foul, war das jetzt nicht Foul, war das 50-50? Aquino ist dann zu schnell für Ingham auf der linken Außenbahn, zieht ihm davon, Rückpass von der Grundlinie am Fünfer Rauert, Oribe Peralta zieht ab und trifft mit Hilfe des linken Innenpfostens. Und ausgerechnet Oribe Peralta, die Teams trafen sich 2013 zu den Playoffs für die WM in Brasilien. Zwei Spiele, die Mexiko relativ klar gewonnen hat mit 5-1 und 4-2. Und fünffacher Torschütze in beiden Begegnungen zusammen, Oribe Peralta, also Neuseeland wird mit ihm nicht mehr so ganz warm werden.
Und entsprechend auch Neuseeland mit 0 Punkten am Ende der Tabelle, Mexiko mit 4 Punkten an der Spitze und jetzt natürlich mit der günstigen Voraussetzung gegen Russland nur einen Punkt zu brauchen, um dann auch sicher in der nächsten Runde zu stehen. Dann ist das auf jeden Fall abgesichert, Portugal gegen Neuseeland. Da kommt es dann natürlich darauf an, dass die Portugiesen dann sich nicht von Neuseeland vielleicht den Schneid abkaufen lassen, aber die Portugiesen sind so abgezockt, das haben sie ja dann auch schon mehrfach bewiesen. Gucken wir auf die Gruppe B, gucken wir auf Kamerun gegen Australien. 1:1 ist das ausgegangen. Anguissa in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit der Führung für Kamerun und dann war es Milligan, der per Elfmeter in der 60. Minute noch den Ausgleich erzielt hat. Wie lief das Spiel aus deiner Sicht? Kamerun eigentlich ja der Favorit.
Das war auch ein sehr interessantes Spiel. Kamerun leicht besser. Es war nicht die großen Chancen, die man in diesem Partie zu sehen bekommen hat. Es war intensiv, es war einsatzfreudig, aber die ganz großen Gelegenheiten haben gefehlt. Kamerun ein bisschen besser zu beginnen. Erste richtige Gelegenheit durch Aboubakar in der 7. Minute, der das Außennetz trifft. Ansonsten fehlt allerdings die Präzision, egal ob aus dem Spiel heraus oder Standardsituation. 32. Minute gab es eine Chance für Matthew Lecky, den Neuhertaner, der den Ball klar übers Tor gejagt hat. Dann hat wieder Kamerun das Heft in die Hand genommen, seine Offensivbemühungen forciert. In der Nachspielzeit dann mit der ersten richtig guten Chance, Weiterball von Innenverteidiger Ngadön Gachou ins rechte Halbfeld. Aboubakar, die Sturmspitze, verpasst noch um eine Fußbreite, aber Sambo Anguissa ist aus dem defensiven Mittelfeld mit nach vorne gelaufen und hebt den Ball dann über Ryan hinweg, der ein bisschen überall aus seinem Kasten gekommen ist, ins lange Eck. Schön erzielter Treffer, nicht unverdient aufgrund der höheren Spielanteile und des größeren Einsatzes. Nach der Pause dann natürlich lauert Kamerun auf Konter aus der Australien, muss mehr tun, hat durch Juric und Rogic zwei Gelegenheiten. Dann muss Kamerun wiederum das 2:0 machen. Richtig gute Chance für Aboubakar, der in diesem Spiel einiges hat liegen lassen. Siani für Bassogok, dessen Rückpass 10 Meter vor dem Tor muss er eigentlich nur noch ins linke Eck rollen, aber er zielt am linken Pfosten vorbei. Eine Minute später, dann rächt sich das wieder. Also man sieht auch bei diesem Turnier, lässt du das 2:0 aus, kassierst du das 1:1 richtig schnell. Mabuka mit dem ungestümen, schlechten Timing bei seiner Grätsche gegen Gersbach im Strafraum, sofort auf Elfmeter entschieden, nochmal vom Schiedsrichter, in dem Videoschiedsrichter überprüft. Natürlich stand gegeben, Milligan tritt an, verwandelt knallhart ins linke Eck. Damit war das 1:1 klar. Das hat natürlich beiden Teams nicht so richtig gereicht, denn 3 Punkte wären schon gut, dann hätte man vielleicht nicht gewinnen müssen im finalen Gruppenspiel unter Umständen, denn man wusste ja noch nicht, wie Deutschland und Chile gegeneinander spielen. Kamerun war es, die mehr versucht haben, die vor allem in den letzten paar Minuten mehr Druck entwickelt haben. Aboubakar hatte ein paar Abschüsse, keiner davon war jetzt allerdings richtig brandgefährlich. So blieb es dann letztendlich beim 1:1, das von den Großchancen, wenn man es mal rechnet, insgesamt verdient war. Kamerun vielleicht einen Ticken mehr investiert insgesamt, Aber letztendlich wird es wohl für beide Teams zu wenig sein, um über die Gruppenphase bei diesem Turnier hinauszukommen.
Australien und Kamerun jeweils mit einem Punkt, also auf den Plätzen 3 und 1. Siege also Pflicht im letzten Spiel dann gegen Chile, respektive gegen die deutsche Mannschaft. Und die deutsche Mannschaft, die hat gegen Chile gespielt und 1:1 gespielt. Sanchez mit der frühen Führung für die Südamerikaner. Und dann war es Stindl, der ein gutes Turnier spielt und sich damit mit seinem Tor in der 41. Minute vielleicht noch einen dickeren Eintrag im Notizbuch von Jogi Löw geholt hat.
Gute Werbung ist das sicherlich für Lars Stindl. Ich war ein bisschen überrascht, ihn in vorderster Front zu stehen. Ich hätte gegen die Chilenen entweder eine Kante wie Sandro Wagner erwartet oder vielleicht Timo Werner, der so ein Gegentyp zu den chilenischen Spielern ist, die auch sehr, sehr schnell und eher klein gewachsen sind. Aber auch wenn er lange Zeit blass war, das Tor hat ihm natürlich recht gegeben. Das Spiel hat angefangen, wie chilenische Spiele immer anfangen. Sie setzen den Gegner früh unter Druck, sie stören ihn permanent im Spielaufbau, sind aggressiv, zweikampfstark und so entsteht dann auch die Führung. Fehlpass von Mustafi in der 6. Minute. Sanchez spielt sofort Doppelpass mit Vidal. Also das sind zwei Leute, die man überhaupt nicht in solche Situationen haben will, wenn man gegen sie spielt. Sanchez steht frei vor der Stegen, vollendet absolut souverän. Er ist ja ein Stürmer von gehobener internationaler Klasse, möchte ich es mal sagen. Mustafi hat die Szene nicht viel dadurch besser gemacht, dass er in der Entstehung Vidal von hinten ummäht. Und auch da hat er riesen Glück, dass wir mit Alireza Fagani wieder einen Schiedsrichter hatten. Ich weiß jetzt nicht, ob es an ihm lag oder an die Vorgaben, die er von höheren Stellen hat. Also für das Foul gibt's, wenn es im normalen Spiel erfolgt, muss es eigentlich rot geben. In der Szene mindestens gelb. Deswegen haben sich die Chilenen auch so gar nicht so richtig über die Führung gefreut, sondern waren lange Zeit bei ihm. Wir haben so einen Moment überlegt, was protestieren die jetzt, wird dieser Treffer überprüft? Nein. Sie beschweren sich wirklich über dieses Foul von Mustafi. Ja, 0:1 Rückstand. Glück für Deutschland, dass es nicht 0:2 ist in der 20. Minute, als Vargas aus der Distanz die Unterkante der Latte trifft. Auch ansonsten sehr, sehr schwer getan im Spiel nach vorne. Auf Granit gebissen gegen die chilenische Abwehr. Und der Ausgleich vor der Pause war schon schmeichelhaft und überraschend. Emre Can hat im Mittelfeld mal Platz, nutzt das, indem er den Ball tief in die gegnerische Hälfte treibt. Dann mit einem perfekten Zuspiel Jonas Hector auf links in dessen Fünfer ins Tor. Richtig schön herausgespielter Treffer. Solche Angriffszüge waren leider sehr selten. Aber wenn man die dann gleich so effektiv nutzt, muss man ja auch nicht eine absolute Überzahl an diesen Zügen produzieren. Vor der Pause nochmal durch Sanchez einen Flachschuss, wo sich der Stegen ein bisschen auszeichnen konnte. In den zweiten 45 Minuten dann wesentlich defensiver. Man hat gemerkt, diese erste Halbzeit hat Kraft gekostet. Chile noch am ehesten mit ein paar Abschlüssen. Die Deutschen erst in der 73. Minute mit einer Halbchance durch Stindl aus Spitzenwinkel. Insgesamt aber hat man das Risiko gescheut, das 1:1, damit konnten beide so richtig leben. Hätte sich was ergeben, hätte man das sicherlich gemacht. Da macht, hat man jetzt auch vorgegangen, vielleicht bei Deutschland auch ein bisschen die Kräfte ausgegangen. Da möchte ich sagen, ich fand es ein bisschen schade, dass Jogi Löw nicht gewechselt hat. Also gerade wenn man so Spieler zum Turnier bringt, wie Demir Bay, wie Younes, die noch gar keine Einsatzzeiten bekommen haben, oder auch Timo Werner, der da sicherlich in den Schlussminuten noch mal ein paar Akzente hätte setzen können, dass man da keinen mehr reinbringt. Habe ich jetzt nicht verstanden.
Zum ersten Mal übrigens in seiner Amtszeit. Das hat er bisher noch nie gemacht. Das hat er jetzt also eine Premiere gefeiert, hat aber hinterher in der Pressekonferenz erklärt, warum. Er meinte, ja, er wollte den Jungs auch mal so ein bisschen Wettkampfhärte abfordern und eben mal gucken, wie sie eben unter großer Belastung jetzt auch zum Ende der Saison dann noch agieren können. Glaubst du denn, dass es für das Spiel gegen Kamerun dann wieder dieser Elf wird oder wird er da nochmal rotieren? Er möchte ja eigentlich das Turnier auch zum Experimentieren nutzen.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir ein paar Rotationen sehen werden. Also einen Armin Younes in die Startelf, vielleicht Timo Werner mal von Beginn an, denn der ist sicher mit seiner Schnelligkeit gegen Kamerun, das hat man in beiden Spielen gesehen, gerade über die Außen für so Spieler wie Brandt oder auch mal Werner, der da ausweichen kann. Das sind so Sachen, wie man Kamerun knacken kann, wenn man schnell angreift. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir die jetzt sehen werden. In der Abwehr ist es relativ offen. Vielleicht auch mal, dass im Mittelfeld das Duo Can-Rudi, denke ich jetzt nicht, dass sich was dran ändern wird. Vielleicht sehen wir der Offensive mal Kerem Demir bei, der jetzt noch irgendwie gesehen von ein paar Minuten gegen Dänemark, in keine 3 Pflichtspiele Einsatzminuten bekommen hat. Aber ich denke schon, dass wir auch gegen Kamerun ein paar Änderungen in der Startelf sehen. Wir hatten ja auch jetzt im Vergleich zum Australien-Spiel bereits 4 Änderungen. Man kann sich's, denke ich, erlauben, würde ich mal so sagen. Es ist jetzt nicht so, dass wenn man jetzt Änderungen vornehmen würde, das Niveau in der Mannschaft sinkt. Und ein Punktgewinn gegen Kamerun würde ja, denke ich, bereits reichen. Wobei man natürlich ein 3 anpeilen wird, verzeihen.
ich wollte gerade sagen, das wird auf jeden Fall das Ziel sein auf Unentschieden. Wird Jogi Löw mit seiner Mannschaft sicherlich nicht spielen, wie es ausgeht, werdet ihr dann sehen können. Wir werden natürlich auch wieder drüber berichten im Nachklang, dann die Analyse der Gruppenphase dann hier auf meinsportradio.de im Rahmen der Sportshow vornehmen und natürlich auch Halbfinals und Finale dann begleiten bei uns auf dem Sender. Werdet ihr auch darüber dann informiert werden, genau wie ihr heute dann wieder aus dem Golfclub München Eichenried informiert werdet, hier von der BMW International Open, wo wir auch dieses Gespräch aufgezeichnet haben, denn Golf in diesen Tagen großes Thema hier bei meinsportradio.de. Wir berichten live jeden Tag, seit Donnerstag sind wir schon auf Sendung. Heute geht's um 13.45 Uhr los, Moving Day bei der BMW International Open 2017. Aus München Eichenried, der Kollege Andreas Thies wird sich nachher zunächst mit Peter Owens melden und später werde ich dann Malte Asmus mit dem Kollegen Felix Haselsteiner durch die Sendung und die Entscheidung am heutigen Tag führen und Sonntag das große Finale kriegt ihr dann natürlich auch in voller Länge, da sind wir sogar schon früher drauf, da geht's kurz nach 12 schon los mit der BMW International Open 2017. Das Wort übe ich nochmal bis nachher und ich sage erstmal vielen Dank an Maximilian Hubert, unseren internationalen Fußballexperten, für die Confed Cup Zusammenfassung.
Gerne.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.